NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. August 2012. Erstmals werden Vorwürfe gegen den Limburger Bischof Thebarts van Elst erhoben.
Tragische Figuren, Prunk, Lügen und Intrigen, ein Klima der Angst, aber auch der Treue und Ergebenheit. Wie würde man den Film nennen?
Showdown am Domberg.
Vielleicht.
Bischof und Badewanne.
Zu verspielt. Sicher ist, die Geschehnisse bieten ausreichend Stoff für Hollywood. Und das alles vor mittelalterlicher Kulisse. Die Hauptfigur:
Franz Peter Thebarts van Elst,
der Bischof von Limburg.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Morgen gehört das Aufstehen. Vielleicht haben Sie es schon hinter sich oder Sie sind dabei, sich den inneren Ruck zu geben.
August 2012. Ein Spiegelreporter ist früh aufgestanden für das Interview mit dem jungen Bischof. Er wünscht eine Stellungnahme und zeichnet das Gespräch sicherheitshalber auf.
Aber Generalvikar Kaspar hat das gemacht und mit dem sind Sie ja erster Klasse geflogen nach Indien hin und zurück.
Der Vorwurf des Reporters, Thebarts van Elst sei im Januar des Jahres ausgerechnet zu einem Sozialprojekt für die Ärmsten der Armen in der ersten Klasse geflogen, nach Indien hin und zurück.
Nein, wir sind zu diesen Projekten hingeflogen und zwar so, wie es die Reisekonditionen der Deutschen Bischofskonferenz und auch unseres Bistums sind.
Aber erster Klasse sind Sie geflogen.
Business Class sind wir geflogen.
Hätte er doch nur die Wahrheit gesagt, heute vor 5 Jahren. Im September 2012 gibt Franz Peter Thebarts van Elst eine eidesstattliche Erklärung ab. Die Nachfrage des Spiegelreporters:
Aber erster Klasse sind Sie geflogen?
Habe es nie gegeben. Dementsprechend auch die Antwort nicht.
Business Class sind wir geflogen.
Ein Meineid. Wie war das noch mit diesem 8. Gebot?
Ach, das weiß ich jetzt auch nicht.
Nein.
Bitte?
Irgendwas mit Lügen?
Es war irgendwas mit Lügen, richtig.
Du sollst nicht Falschzeugnis reden, wider deine Nächsten.
Gebot 8a, wer als katholischer Bischof solche Gebote qua Amt nach außen vertritt,
sollte sich zumindest beim Lügen nicht erwischen lassen.
Man muss kein Professor für Kirchenrecht sein wie Thomas Schüller aus Münster, um dieses Gebot zu kennen.
Man traut einem Bischof eigentlich nicht zu, dass er einen belügt, dass er einen umgeht, dass er einem nicht die Wahrheit sagt. Nur das ist faktisch augenscheinlich geschehen.
Und eben nicht nur dieses eine Mal. Heute weiß jeder, wie das Drama auf dem Limburger Domberg weiterging. Die erste Klasse-Lüge war nur das erste Kieselsteinchen des Anstoßes. Danach kamen Lügen in allen Preisklassen, meist in den gehobenen.
Ich bin am Montagmorgen vom Bischof gebeten worden, zu ihm ins Büro zu kommen.
Thema des Meetings, der Um- und Ausbau der bischöflichen Residenz und des sogenannten diözesanen Zentrums. Martin Wind, der damalige Sprecher des Bistums Limburg, soll seinem Chef zur Seite stehen.
Und da teilte er mir mit, dass er jetzt erfahren hat, dass das Gesamtensemble 31 Millionen Euro gekostet hat und ich möge mit ihm bitte jetzt die Pressemitteilung aufsetzen.
Der Sprecher fällt fast vom Glauben ab. Das Bauvorhaben ist ursprünglich mit 5,5 Millionen Euro kalkuliert worden. Dann der erste Skandal im Juni 2013. Die Kosten würden auf knapp 10 Millionen steigen. Der Sanierungsbedarf, so erklärt der Diözesanbaumeister, sei größer als erwartet. Schon diese 10 Millionen erregen Unmut. 4.400 Katholiken unterschreiben einen offenen Brief gegen den Bischof.
Wir teilen die Auffassung, dass die Zukunft unseres Bistums in hohem Maße gefährdet ist.
Und nun ist also von 31 Millionen Euro die Rede. Diese Information sickert bald durch die dicken historischen Mauern des Bistums. Alle Welt spekuliert über eine angebliche Luxusbadewanne, die sich der Bischof habe einbauen lassen. Man diskutiert über die stilvolle Kücheneinrichtung, die mit 300.000 Euro auf der Rechnung stehen soll. Und Thebarts van Elst hat einen neuen Beinamen.
Der Protzbischof von Limburg.
Was man uns vorwerfen kann, zu Recht vorwerfen kann, sage ich, ist, dass wir zu vertrauensselig waren.
Auftritt Jochen Riebel. Er ist damals Mitglied des Vermögensverwaltungsrats. Und damit gehört er zu jenen Verantwortlichen im Bistum, denen die Kostenexplosion frühzeitig hätte auffallen müssen. Aber, dies beteuert Riebel, er und andere in den Kontrollgremien seien lange mit falschen Zahlen getäuscht worden.
Also wenn der Bischof sagt, wir bleiben unter den 10 Millionen, dann glaube ich das. So. Und dann habe ich Akten gesehen und dann standen da 31 Millionen. Warum haben wir das nicht gemerkt?
Die entscheidende Frage.
Wir sind angelogen worden, angeschwindelt worden.
Wie aber kann so etwas monatelang funktionieren? Es hängt, sagt damals der Kirchenrechtler Thomas Schüller, mit der Persönlichkeit des Bischofs zusammen. Damit,
dass er sicherlich ein zu hohes Selbstbild vom Bischofsamt hat, also dass er das auch in der Art, wie er Liturgie feiert, mehr im Sinne eines königlichen Amtes zelebriert. Und das sind einfach Grenzen in der Persönlichkeit. An einen Bischof sind heute eben strengere Anforderungen zu stellen und die erfüllt er eindeutig nicht.
Ein königliches Amt. Auch andere auf dem Domberg bezeugen es damals. Franz-Peter Theberts von Elst residiere wie ein absolutistischer Herrscher, umgeben von Untertanen, die bereit seien, für ihren Herrn sogar gegen das achte Gebot zu verstoßen.
Du sollst nicht Falschzeugnis reden, wider deine Nächsten.
Nach übereinstimmenden Quellen hat Franz-Peter Theberts von Elst nicht nur selbst gelogen, sondern auch andere kirchliche Mitarbeiter dazu gedrängt, öffentlich Falschzeugnis zu reden und falsche Zahlen für den Bau zu nennen. Thomas Schüller hat es aus großer Nähe erlebt. Er hat viele Jahre lang in Limburg gearbeitet.
Meinen Sie, wie so ein diözesaner Baumeister geht, der auch vor dem Verwaltungsrat die falschen Zahlen hat? Das ist ja mittlerweile alles schon bewiesen, wie es dem ergangen sein muss. Ein Mann, der ansonsten seriös lebt, der seine Ehefrau, seine Freunde nicht anlügt, ne, weil es gar nicht sein Stil ist. Und der genau weiß, irgendwann wird das ans Licht kommen. Sie können sich das schon vorstellen, welche inneren Zerreißprozesse das in Menschen auslöst. Aber darauf wurde keine Rücksicht genommen. Das muss man mal deutlich sagen. Hier sind mehrere Menschen auch als Menschen zerbrochen an diesem Konflikt. Und das ist eine Spur der Verwüstung.
Norbert Kleibold ist zur Zeit des Skandals Generalvikar im Bistum Münster. Er bewertet als Fachmann die Situation ähnlich.
Weil es sich um Personen handelt, die ich auch persönlich gekannt habe. Das tut dann ja auch weh, wenn die dann in eine solche Situation hineingeraten. Ich glaube aber wohl, dass man klar feststellen muss, da sind Fehler gemacht worden.
Die dicken Limburger Mauern verbergen auch strukturelle Fehler. Die Kontrollgremien, die über die Finanzen hätten wachen müssen, sind nicht unabhängig. Das gilt übrigens für die meisten Diözesen. Der Bischof selbst ernennt die Mitglieder dieser Gremien. Sprich, der zu Kontrollierende ernennt seine Kontrolleure.
Da wird es dann darauf ankommen, dass dann gestandene Frauen und Männer da sind, die nach bestem Wissen und Gewissen auch handeln. Sie müssen einen Amtseid ablegen, nicht auf den Bischof, dass sie ihm und seinen Wünschen entsprechen, sondern dass sie nach Recht und Gesetz handeln und ihre Verantwortung wahrnehmen.
Ob die Kontrolle funktioniert, hängt also von den handelnden Personen ab.
Wenn sichergestellt ist, dass da vernünftige Leute in diese Gremien hineingebracht werden, erfüllen die auch ihre Aufgabe und lassen sich nicht vereinnahmen.
Unter den Mitgliedern des Vermögensverwaltungsrats in Limburg gibt es damals ungewöhnliche Beziehungen. So ist etwa der Generalvikar Franz Josef Kasper Aufsichtsratsvorsitzender einer kirchlichen Gesellschaft. Ein anderes Mitglied, Theodor Michael Lukas, ist Vorstandssprecher derselben Gesellschaft. Sprich, der eine ist außerhalb des Kontrollgremiums der Chef des anderen.
Dr. Lukas als Mitglied des Verwaltungsrates im bischöflichen Stuhl Limburg war plötzlich derjenige, der den Herrn Kasper in der Mittelverwaltung der Mittel des bischöflichen Stuhls kontrolliert und der ihm die Mittel bereitstellt oder nicht bereitstellt. Das darf man nie machen. Das ist eine Überkreuzkonstruktion, die ist schon ethisch verwerflich, weil das sind ja wechselseitige Abhängigkeiten.
Die beiden weiteren Mitglieder des Gremiums wiederum sind langjährige Bekannte des ehemaligen Generalvikars. Kontrolle? Unter diesen Umständen? Später wird sich zudem herausstellen, dass dieser Vermögensverwaltungsrat nicht nur angelogen worden ist, sondern schlicht fast gar keine Informationen über die fortschreitenden Bauvorhaben in Limburg und die explodierenden Kosten bekommen hat.
Denen wurde halt augenscheinlich sukzessive auf ihre Rückfragen, sie müssten aber mit der Sache beschäftigt werden, gesagt. Damit beschäftigen sich jetzt andere.
Und so haben die Kontrolleure weitreichende Entscheidungen völlig ohne Grundlage mitgetragen und die Baukosten am Ende genehmigt, offenbar ohne jeden Argwohn.
Sie können sich denken, dass diese Frage mich jetzt, sagen wir mal, bescheiden ausgedrückt 100-mal getroffen hat, hätten Sie das nicht merken können.
Jochen Riebel und die anderen aus dem Vermögensverwaltungsrat haben immerhin manche der bischöflichen Aktivitäten nicht merken können. Theberts von Elst schöpft damals aus ganz verschiedenen Geldquellen und ist dabei auch im übertragenen Sinne recht schöpferisch. Ein guter Teil des Baugeldes, die ersten knapp 6 Millionen Euro, kommt aus Kirchensteuermitteln. Damit hat ein Vermögensverwaltungsrat nichts zu tun. Quelle 2.
Das gemeinnützige Siedlungswerk GSW in Frankfurt.
Theberts von Elst hat über den Sonderhaushalt des sogenannten bischöflichen Stuhls Anteile an diesem GSW. Und die verkauft er, um an flüssiges Kapital zu kommen, an das Bistum selbst. Für 6,8 Millionen Euro. Ein nicht ganz legaler Deal, allein schon deshalb, weil er unter Wert verkauft.
Quelle 3.
Ein Kredit in Höhe von mindestens 13 Millionen Euro. Die Commerzbank zu Limburg gewährt ihn selbstverständlich. Sicherheiten sind ausreichend vorhanden. Dennoch, auch das ist nicht ganz legal.
Es gibt nicht einen Cent Vermögen der Kirche, was nicht ihr Zweck benutzt. Vermögen des bischöflichen Stuhls sind sehr separate Vermögensmassen, die mit sehr unterschiedlichen Zweckbindungen versehen sind. Also für die Armen, für den Unterhalt des Bischofs, für das Gesinde des Bischofs zum Teil sehr uralte Zustiftungen, Erbschaften, Schenkungen. Und das ist einer der großen Denkfehler in der ganzen Affäre, dass augenscheinlich Generalvikar Bischof und der Verwaltungsrat später gedacht haben, mit dem können wir vollkommen frei umgehen.
Am Ende zapft Thebats van Elst noch eine weitere Quelle an. Er plündert ausgerechnet eine Stiftung, die eigentlich dem Zweck dient, armen katholischen Familien Wohnungen zu verschaffen. Kein Hollywood-Film ohne Treue. Franz-Peter Thebats van Elst bekommt Schützenhilfe aus Rom. Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, er ist damals noch Chef der Glaubenskongregation, spricht von einer Kampagne gegen den jungen Kollegen aus Limburg. Auch andere erzkonservative Katholiken signalisieren, dass sie zu ihm halten. Sie lassen sogar falsche Nachrichten verbreiten.
Der Limburger Bischof Franz-Peter Thebats van Elst ist voll und ganz rehabilitiert. Die Vorwürfe gegen ihn sind ausgeräumt.
Aber das sind Nebenhandlungen. Römische Politik wie schon im Mittelalter, mit Intrigen und Desinformation.
Es geht eben wie Erzbischof Genswein, Erzbischof Müller, aber auch der Regensburger Bischof Vorderholzer oder der Eichstätter Bischof, die Thebats van Elst Rücken stärken. Und indem man so eine Desinformation reinstreut, gewinnt man an Deutungshoheit. Das ist Politik, das ist offenkundig so. Ist übrigens ein beliebtes Mittel zu allen Jahrhunderten.
Der eigentliche Showdown lässt sich damit nicht aufhalten. Der Papst schickt eine Art Sonderermittler nach Limburg, aber nur noch, um den Schaden zu begrenzen. Franz-Peter Thebats van Elst hat sich inzwischen wie ein Dieb in der Nacht davongestohlen und ist nach Rom geflogen. Und nicht nur in Limburg ist allen klar, eine Rückkehr ist völlig ausgeschlossen.
Nein, wir sind zu diesen Projekten hingeflogen, und zwar so, wie es die Reisekondition der Deutschen Bischofskonferenz und auch unseres Bistums sind.
Aber erster Klasse sind Sie geflogen.
Business Class sind wir geflogen.
Diese erste Lüge, heute vor 5 Jahren, hat später 20.000 Euro gekostet. Der Bischof überweist den Betrag an das Hamburger Amtsgericht. Das stellt dafür das Verfahren gegen Thebats van Elst wegen der Falschaussage ein. Die nachfolgenden Lügen kosten ihn seinen Job in Limburg. Im März 2014 nimmt Papst Franziskus den Amtsverzicht des Bischofs an.
Hat lange genug gedauert. Es ist höchste Zeit, dass der wegkommt.
Der Mann hat es übertrieben. Wie man sagt, ne? Was er predigt und selber Wein trinken.
Immerhin, Franz-Peter Thebats van Elst hat Kirchengeschichte geschrieben. Der Fall Limburg hat heftige Diskussionen über das Thema Kirchenfinanzen ausgelöst. Und die wiederum haben den Druck auf die deutschen Bistümer erhöht, ihre Haushalte zu veröffentlichen. Die Lüge vor 5 Jahren hat also für mehr Ehrlichkeit gesorgt. Der Hollywood-Film
Showdown am Domberg
ist noch nicht in den Kinos. Aber das kann ja noch kommen.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an die ersten Vorwürfe gegen Thebats van Elst, die heute vor 5 Jahren erhoben wurden. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.